Ja, kann man auch zu viel singen für den Herrn Jesus? Ich denke, niemals kann man zu viel erkennen von dem Herrn Jesus. Auch niemals, wir werden ein Leben lang nie fertig werden, den Herrn Jesus wirklich zu erkennen. Wir werden auch ein Leben lang nie fertig werden, ihn wirklich in rechter Weise anbeten zu können. Wir sind nie fertig, auch aus seinem Wort zu lernen, an der Erkenntnis zuzunehmen. Und auch das zu tun, was auch der Michael uns gesagt hat zu Beginn des Gottesdienstes. Nach seinem Wort zu leben, unsträflich zu wandeln, das zu tun, das wirklich auszuführen. Wir wollen heute in die Offenbarung wieder hineinschauen. In einen wunderbaren Textabschnitt in Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1. Und Johannes, der sieht da so viele wunderbare Dinge und er wurde dazu verpflichtet, diese Dinge niederzuschreiben, sonst könnten wir es jetzt gar nicht lesen. Wir wollen sehen, was er hier sieht. Offenbarung Kapitel 1, Vers 9 bis 16 möchte ich lesen. Dort heißt es, ich Johannes, euer Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel namens Patmos, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Ich war im Geist am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohne glich, angetan mit einem langen Gewande, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, im Ofen geglüht und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Herrliche Anblicke. Das Thema dieser Predigt heißt heute Blickwechsel. Ein Blickwechsel von Johannes auf Jesus. Und ich hatte ein Rundschreiben gelesen im September von einer Missionsgesellschaft, die viel unter Moslems arbeitet in muslimischen Gebieten. Und unter anderem verbreiten sie auch das Evangelium in Marokko. Und in diesem Rundschreiben hieß es, über Fernsehen, Radio und Zeitungen wird Hetze gegen Christen betrieben. Besonders während der Fastenzeit Ramadan wurde die Bevölkerung in Marokko regelrecht aufgehetzt. Und dann heißt es, in unsere beliebten Sommercamps, die Schulungen für die gläubigen Geschwister und für suchende Muslime, die mussten gestoppt werden. 80% aller Hauskirchen oder aller Hausversammlungen finden aus Angst nicht mehr statt. Und die Missionsgesellschaft sagt, das sind riesige Probleme von Bergen, riesige Berge von Problemen. Und es steht weiter in diesem Brief, ganz besonders hilfreich sind nun unsere Radiosendungen, die wir über bestimmte Kanäle ausstrahlen. Unsere neuen, frisch produzierten Glaubenslieder in der Berbersprache sind gerade jetzt eine ganz große Hilfe. Unsere talentierten musikalischen Geschwister haben so hart daran gearbeitet. Nun sind es gerade die geistlichen Lieder, die uns in der jetzigen Phase so sehr ermutigen. Wenn es in diesen Liedern heißt, Jesus Christus gibt uns Frieden ins Herz, indem er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, dann ist das wie Honig für unsere Seelen. Ja, wie viel kostbarer wird Gottes Wort, das habe ich mir auch gedacht, wenn man keinen freien Bezug mehr dazu hat, wenn man keine Versammlungen mehr machen kann, wenn man sich nicht mehr so treffen kann wie wir heute hier. Und jeder unter Druck und Verfolgung steht, sobald er aus dem Haus geht und nicht weiß, was einem geschieht. Oder wenn man geschlagen und gefoltert wird, wenn man sich öffentlich trifft, wie wir heute hier. Wie stärkend ist dann in solch einer Zeit jeder Blick zu Gott hin, ob das mit geistlichen Liedern ist oder ob man tatsächlich irgend sogar nur ein Blatt hat aus der Heiligen Schrift, um einen Blick für Gott zu bekommen wieder. Dann wird alles so überaus wertvoll. Heute, da meinen wir, alles im Überfluss zu haben und wir haben es gar nicht nötig, alles in Anspruch zu nehmen, was Gott uns gibt. Wir haben es auch gar nicht nötig oder viele in den Gottesdienst zu gehen, weil man ja alles im Überfluss hat, wird ja ständig angeboten und ob ich da mal komme oder nicht, das ist ja letztendlich für viele egal. Aber Gott sieht die Dinge anders und wir sollten es schätzen lernen, was Gott uns gibt und schenkt. Wenn wir in unseren heutigen Text hineinsehen, dann lesen wir von dem Apostel Johannes, dass er sich selbst hier in Vers 9 mit Namen erwähnt. Das ist bei Johannes zuerst mal eine Seltenheit. Und deswegen wollen wir zuerst kurz den Blick auf Johannes werfen. Weil Johannes ist es, der uns hier die Offenbarung weitergibt. Der erste Punkt, der Blick auf Johannes. Ich weiß nicht, wenn ihr in die Briefe von Johannes hineinschaut oder in das Evangelium, da findet man seinen Namen nicht. Deswegen ist es für uns etwas ganz Besonderes, dass er hier von sich selber schreibt, ich, Johannes. Und es ist auch die Situation eine ganz andere geworden als damals, als er das Evangelium oder seine Briefe geschrieben hat. Die Freiheit der Christen, die war nicht mehr in der Weise vorhanden, wie das vorher war. Unter dem römischen Kaiser Domitian, da setzte eine massive Christenverfolgung ein. Das war keine Freude mehr. Leiden und Trübsal kam auf die Christen massenweise zu. Wahrscheinlich war das auch damals so unter dem Römischen Reich, oder hat es so angefangen wie in Marokko, dass man gegen die Christen hetzt. Ja, heute hat man noch viel mehr Medien dazu, aber damals war das auch schon möglich. Hat sie an den Pranger gestellt, hat sie verfolgt, wo es nur ging. Johannes wurde schließlich auf die Insel Patmos verbannt, das wissen wir. Patmos, das war eine Felseninsel im Ägäischen Meer. Ich habe mal nachgeschaut, circa 90 Kilometer südwestlich von Ephesus. 90 Kilometer von Ephesus entfernt, wo er eigentlich vorher auch gearbeitet hat. Patmos, eine massive Festung für Strafgefangene. Sicherlich auch eine trostlose Gegend. Eine einsame Gegend, eine trostlose Situation vielleicht auch für Johannes. Doch genau dort auf Patmos, genau in dieser einsamen und trostlosen Situation, in dieser kargen Gegend auf Patmos, auf dieser verlassenen Festung, genau diese Situation gebraucht unser Herr Jesus, um seinem auserwählten Jünger ganz besondere und große Dinge vor Augen zu stellen. Zum einen muss die Offenbarung für Johannes selbst ein ungeheuerlicher Trost gewesen sein. Wir können uns vorstellen, dass es dem seelisch auch nicht so besonders gut ging. Aber das ist ja eine ungeheuerliche Stärkung, wenn der Herr einem selber Dinge offenbart, auch in aller Einsamkeit, in aller Verlassenheit, in aller Verbannung und Leidenszeit. Und genau da öffnet der Herr Jesus dem Johannes den Himmel. Zum anderen sollte auch die Botschaft, die Johannes auf Patmos empfangen hat, für viele zur Stärkung werden. Ja, bis zum heutigen Tag ist uns doch die Offenbarung ein riesiges Trostbuch und ein Buch der lebendigen Hoffnung für alle Ewigkeit. Uns ist die Offenbarung sehr nützlich zur Erbauung und zum Trost auch für das persönliche Glaubensleben. Selbst wenn man nicht unter Verfolgung steht und auch nicht verbannt ist, so haben wir doch in der Offenbarung so einen wunderbaren und gewaltigen Blick in Gottes Wirken. Wir haben einen wunderbaren Ausblick in seine Herrlichkeit, in seine Heiligkeit. Wir haben einen wunderbaren Blick auch für die Allmacht Gottes, was er alles in Bewegung setzt, was er noch alles tun wird. Unbegreiflich groß. Und wir sehen auch, wie Gott absolut gerecht ist, wie er seiner Gerechtigkeit völlig nachkommt. Ja, für Johannes war dies nicht nur ein Trost, sondern es war für ihn zunächst auch erschreckend. Vielleicht ist es für uns auch erschreckend, wenn wir manchmal in der Offenbarung lesen. Jedenfalls, Johannes hatte noch nie solch einen Einblick bekommen zum Herrn Jesus hin und solch einen Einblick in den Himmel hinein. Solch einen Einblick hatte er nicht mal, als der Herr Jesus mit ihm 3 Jahre auf Erden unterwegs war. Als er mit dem Herrn Jesus ein- und ausging. Natürlich gab es da manche schrecklichen Situationen. Wir denken nur mal an den See Genezareth, wo die Jünger da draußen waren. Es stürmte. Die haben ja gezittert vor Angst. Und da kommt da so jemand da auf dem Meer daher, wie so ein Schreckgespenst. Dann haben sie noch mehr Furcht bekommen. Haben sie aber doch gesehen, das ist Jesus. Aber solche Situationen, das haben die Jünger mitgemacht. Das war nicht immer leicht. Aber doch so etwas, was jetzt Johannes sieht, diesen Blick, diese Enthüllung, was Gott ihm jetzt schenkt, das hat er auch überhaupt nie gesehen. Auch den Herrn Jesus in dieser Gestalt, in dieser Herrlichkeitsgestalt. Ja, Johannes hatte ohnehin eine sehr intensive Beziehung zum Herrn Jesus, als er auf Erden war. Wir wissen, dass es der Jünger war, der auch an der Brust des Herrn Jesus lag. Doch wenn wir uns mit diesem vorliegenden Text beschäftigen, dann sehen wir, dass er allein durch das, was er nun von dem Herrn Jesus sah, durch das, was ihm der Herr zeigte, wie tot zu seinen Füßen fiel. Also er war richtig hineingenommen in dieses Geschehen. Und so hatte er seinen Herrn auf Erden nicht erlebt. So nicht. Er hatte auch die Stimme seines guten Hirten nicht so in Erinnerung, wie er hier gehört hat, wie eine Posaune oder wie das Rauschen vieler Wasser. Doch bevor wir den Blick auf den erhöhten Herrn werfen, wollen wir einfach noch ein bisschen bei Johannes bleiben. Schauen wir hierzu noch kurz auf Vers 9. Johannes sagt: Ich, Johannes, euer Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel namens Patmos, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Johannes, der nennt sich hier als ein Mitgenosse. Von was? Ein Mitgenosse an der Trübsal. Ein Mitgenosse an der Trübsal und an dem Reich und an der Geduld Jesu Christi. Johannes, der wusste es, ich bin nicht der Einzige. Ich bin einer unter vielen, dem Verfolgung und Verbannung widerfährt. Ich bin nicht der Einzige, der durch schwere Situationen hindurch muss. Nein. Ich bin nicht der Einzige, der Trübsal erleiden muss. Nein. Johannes sagt, ich bin einer unter euch, ich bin euer Mitgenosse. Ich bin euer Mitgenosse. Und er wusste, dass auch andere ähnliche Dinge durchmachen müssen. Der eine so und der andere so. Denn was sagt denn das Wort Gottes allgemein? Was sagt das Wort Gottes? Denn wir werden alle ohne Probleme und ohne Schwierigkeiten in das Himmelreich eingehen. Das hätten wir so gerne. Sagt uns aber das Wort nicht. Nein. Das Wort Gottes sagt uns an mehreren Stellen, dass die Gläubigen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. So sagte es zum Beispiel der Apostel Paulus zu den Nachfolgern des Herrn Jesus in Ikonium und Antiochia. Er hat ihn ganz klar gesagt in Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und da hat er nicht nur die Leute von damals gemeint, sondern auch uns heute. Und zwar sagt der Herr Jesus selbst zu seinen Jüngern, wenn wir dem Apostel Paulus nicht glauben. Der Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Jesus zeigt es ganz klar auf. Ihr habt Trübsal in der Welt. Und liebe Geschwister, wenn wir das beiseite schieben, dann haben wir ständig ein Problem. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir in dieser Welt auch Trübsal haben. Und darunter müssen wir uns beugen. Weil wenn wir das nicht tun, dann haben wir ständig irgendwo was zu kratzen. Und das ist dem Herrn völlig bewusst, dass es so ist, sonst würde er es nicht sagen. Und er lässt es auch tatsächlich zu in deinem und meinem Leben. In der Welt habt ihr Trübsal. Nimm das ganz real auch für dich. Und wenn wir uns dagegen ständig auflehnen und sagen, Herr, warum lässt du das zu? Und warum muss ich jetzt wieder in die Situation rein? Warum muss ich jenes erleben? Da werden wir nie völlig einen inneren Frieden bekommen in dem Herrn. Nein, wir müssen sagen, Herr, wenn du das zulässt, dann möchte ich da durchgehen. Bitte hilf mir dabei, dass ich das durch deine Kraft durchgehen kann. Du hast es verheißen. Trübsal wird auf uns zukommen. Hilf mir, dass ich in dir gestärkt sein kann. Wir wollen uns kurz überlegen, was sind eigentlich Trübsale? Ist das nur Verfolgung und Verbannung? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Nein, Trübsale, das kann sich durch ganz verschiedene Dinge zeigen. Das kann beim einen irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden sein, das können Leiden durch Krankheit sein, das können auch Probleme als Christ, zum Beispiel an dem Arbeitsplatz oder in der Schule sein, das können Probleme und Schwierigkeiten als Christ in der eigenen Familie und Verwandtschaft sein, wo man sich öffentlich zum Herrn Jesus bekennt, wo man sagt, ich gehe mit dem Herrn, koste es, was es wolle, ich tue das, was das Wort sagt und nicht, was Familie und Verwandtschaft sagt. Das können Engpässe in der Versorgung sein, auch Trübsal. Das können Anfechtungen sein, mancher Art, geistliche Kämpfe. Das können Geduldsproben sein. Der Johannes spricht hier, dass er ein Mitgenosse ist, auch der Geduld Jesu Christi. Das können Widerstände, vielleicht auch vor einer Evangelisation sein, zum Beispiel. Oder bei der Verkündigung des Evangeliums, da können massive Widerstände auftreten. Und vieles andere. Natürlich gibt es manche Dinge, die schwerer zu tragen sind als andere. Und der Herr weiß immer ganz genau, was er auf dich und mich zukommen lassen kann. Er möchte uns auch nicht ärgern mit irgendwelchen Trübsalen. Aber er möchte, dass wir wirklich stabil werden in unserem Glaubensleben. Dass wir uns auch bewähren in dieser Welt. Das hat mal auch jemand verglichen, wie mit jemand, der ständig seine Muskulatur trainiert. Gut, ich zum Beispiel muss da ständig in das Sportstudio, dass mein Rücken einigermaßen stabil bleibt. Wenn ich mal eine halbe Woche nicht mehr gehe, dann merke ich, wie die Schmerzen wie immer wieder mehr werden. Im Glaubensleben ist es ähnlich. Die Muskulatur, die muss ständig quasi trainiert werden. Und da wird die Muskulatur auch immer fester und wir werden auch immer stabiler werden in unserem Glaubensleben. Wir dürfen nicht zurückschrecken, wenn auch manche Dinge auf uns zukommen. Dranbleiben mit dem Herrn. Und das ist genau das, was der Jesus sagt. Es werden Trübsale nicht ausbleiben. Wir müssen durch manche Trübsale, in der Welt habt ihr Trübsal. Doch, liebe Freunde und Geschwister, das ist nicht das Einzigste, was der Herr Jesus sagt. Wenn dies das letzte Wort wäre, dann wäre es wirklich eine traurige Nachricht, die ich euch heute Morgen weitergeben würde. Sondern der Herr Jesus sagt, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Das ist der zweite Teil dieses Verses. Seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Was heißt es? Ja, du als Kind Gottes bist mitten in dieser Welt. Und du als Kind Gottes musst durch mancherlei Trübsale hindurch. Doch jetzt kommt der Trost unseres Herrn Jesus. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, er hat alle Macht in und über diesem Weltsystem. Seit er sein Leben am Kreuz gelassen hat, seit er dort sein kostbares Blut vergossen hat, seitdem ist wirklich der Teufel und seine Herrschaft nur noch ganz begrenzt. Der Teufel ist besiegt. Amen. Und der Herr steht darüber. Unser Herr und Gott lässt zwar den Teufel noch eine gewisse Zeit gewähren, Bis die Zeit Gottes, die er dafür gesetzt hat, erfüllt ist. Bis die seine Zeit abgelaufen ist. Die Zeit des Teufels. Und dann wird auch er gerichtet werden. Doch halten wir daran fest, wenn wir auch Trübsale erleiden müssen, das hatte ja Johannes auch mitmachen müssen auf ganz extreme Weise, der Jesus hat dennoch alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn du heute durch Trübsale hindurch musst, so halte dich nahe an den Herrn Jesus. Weich nicht aus. Er bringt dich durch. Kommen wir nun wieder zu Johannes. Johannes nennt sich selbst euer Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Christi. Und wir fragen uns noch ganz kurz, warum eigentlich musste Johannes das alles erleiden? War ja nicht schön. Warum Verbannung auf der Insel Patmos? Was war der Grund? Wir brauchen gar nicht viel nachzuforschen. Dann erkennen wir, dass diese Trübsal und Verbannung nur darin begründet ist, dass Johannes am Wort Gottes festgehalten hat und dass er am Bekenntnis zu dem Herrn Jesus festgehalten hat. Ja, das steht ja hier bereits in Vers 9. Um des Wortes Gottes willen, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen war er auf Patmos. Sagt er hier gleich am Anfang. Um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Das war der Grund, warum Johannes in diese missliche Lage kam. Da hätte er auch denken können, ach, hätte ich nur nicht so am Wort Gottes festgehalten, hätte ich nur nicht überall den Herrn Jesus bekannt, dann wäre ich nicht dahin gekommen. Liebe Freunde und Geschwister, das darf uns niemals davon abhalten, den Herrn Jesus zu bezeugen, und wenn es uns hinterher noch so schlechter gehen mag. Wenn wir nicht am Worte Gottes, wenn Johannes nicht am Worte Gottes festgehalten hätte, wenn er sich nicht zum Herrn Jesus bekannt hätte, dann wäre er wohl nie auf Patmos gelandet. Aber auch da treffen die Worte von Apostel Paulus ein. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Möchtest du gottselig leben? Dann rechne damit, dass auch du irgendwann Verfolgung leiden musst. In irgendwelcher Art. Und ich frage uns heute Morgen, ist es nicht bis heute so geblieben, dass das Wort Gottes auch heute noch in der Welt anstößig ist? Ist es nicht bis heute so geblieben, dass für viele das Bekenntnis zum Herrn Jesus ein Ärgernis ist? Ist es nicht bis heute so geblieben, dass man auch in unserer Gesellschaft schlechtes Ansehen und üble Nachrede ertragen muss, wenn man eben mit dem Herrn Jesus und mit seinem Wort geht? Ist es nicht auch hier in unserem Land mit dieser großen Freiheit dennoch ein Ärgernis? Ja, frag mal die Menschen draußen. Wenn sie bald wieder eine Einladung in den Briefkasten bekommen, begegne Jesus Christus. Für so viele ein Anstoß, für so viele ein Ärgernis. Und liebe Geschwister, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ein Leben, das auf das Wort Gottes und auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist, nicht immer nur Freudensprünge sind. Jedoch dürfen wir es immer wieder erfahren, und ich hoffe, das hat jeder schon erfahren, dass wir wirklich einen starken Heiland an der Seite haben. Und er will es unbedingt, dass wir seinen Namen bekennen unter den Menschen. Wer mich vor den Menschen bekennt, sagt der Herr Jesus, was wird er tun? Den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Hüten wir uns also, den Menschen aus Höflichkeit eventuell das Evangelium vorzuenthalten. Ja nicht zu sagen, sag ja nichts von dem Herrn Jesus. Hüten wir uns, uns des Evangeliums zu schämen. Hüten wir uns davor, aus Angst vielleicht eigene Nachteile einstecken zu müssen, das Evangelium zu verschweigen. Wenn wir das tun, dann versündigen wir uns nicht nur an Gott, sondern auch an unsere Mitmenschen, die sich vielleicht retten lassen würden, wenn wir ihnen das Evangelium nicht verschweigen. Jedoch Wenn wir es aus Höflichkeit verschweigen, dann werden sie eines Tages im Gericht und in der Hölle landen. Und wir sind mitschuldig. Wir wollen nicht, dass Menschen in die Hölle gehen. Deswegen machen wir auch Evangelisation. Deswegen ist wichtig, dass immer wieder Einladungen in die Haushalte rausgehen. Wenn wir vielleicht schon nicht den Mund aufbringen. Aber die Einladungen, steht überall drauf, begegne Jesus Christus. Und sind wir dessen gewiss, eines Tages muss jeder Mensch dem Herrn Jesus begegnen, ob er will oder nicht. Schön ist es, wenn er das heute schon tut, solange Jesus noch Rettung anbietet. Später wird es der Richter sein. Das wird schrecklich sein. Wir wollen unseren Blick von Johannes wenden. Wir wollen nicht bei Johannes stehen bleiben, sondern wir wollen unseren Blick wechseln. Wir wollen unseren Blick wechseln auf das hin, was Johannes gesehen hat. Johannes sollte das ja aufschreiben, was er hier sieht, damit auch wir wissen können, was er sehen durfte. Diese gewaltige Stimme hat ihn ja dazu angewiesen, in Vers 11, wir hier lesen, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. Also Johannes, der durfte die Dinge sehen. Er bekam einen großartigen Blick. Und was du siehst, das schreibe. Schreib es nieder. Gott war es wichtig, die Dinge niederzuschreiben. Und danach, wenn du es geschrieben hast, dann versende es. Post gab es damals, waren wahrscheinlich noch keine, aber irgendwelche Botschafter. Versende es an die Gemeinden. Lass die das Niedergeschriebene lesen. Wir fragen uns, was sieht Johannes? Das ist der zweite Punkt. Der Blick auf den erhöhten Herrn. In Vers 12 lesen wir, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohn glich. Angetan mit einem langen Gewande und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, im Ofen geglüht und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Welch eine ganz andere Schau hier, auch in Bezug auf die Gemeinden. Sieben goldene Leuchter inmitten, ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, Und ich sah sieben goldene Leuchter, sagt Johannes hier in Vers 12. Eine wunderbare Schau von den Gemeinden. In Vers 20 wird uns gesagt, dass diese Leuchter die Gemeinden sind. Diese sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Und wer wandelt inmitten dieser sieben Leuchter, inmitten dieser Gemeinden? Wieder eine wunderbare Schau. Herrlich. Einfach köstlich, was uns da vermittelt wird. Inmitten dieser Leuchter, da wandelt einer. Einer, der einem Menschensohn glich. Wir fragen uns, wer kann das sein? Wenn wir die Evangelien gelesen haben, ist es keine Frage. Es kann niemand anders sein als der Herr Jesus selbst. Er wandelt inmitten der Gemeinden. Er wandelt inmitten dieser Leuchter. Welch ein wunderbarer Einblick in geistliche Wahrheiten. Der Herr Jesus wandelt inmitten der Gemeinden. Das verdeutlicht vielmehr das Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jedoch wissen wir, dass der Herr Jesus selbst derzeit auf dem Throne des Vaters ist. Er ist nicht gleichzeitig auf dem Thron Gottes und gleichzeitig auf der Erde, nein. Wir wissen, dass momentan der Heilige Geist auf Erde bleibend ist. Und der Heilige Geist, welcher auch der Geist Jesu oder der Geist des Vaters genannt wird, der ist jetzt mitten unter uns. Und durch den Heiligen Geist ist der Herr Jesus mitten unter uns. Von 7 goldenen Leuchtern ist hier die Rede. Alttestamentlich kennen wir einen Leuchter, der 7 Arme hat, die Menorah. Hier ist von 7 goldenen Leuchtern die Rede. Jesus wandelt inmitten der Leuchter. Und dann heißt es, und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, in Vers 16 am Ende. Vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle mal hinterfragen, wer ist eigentlich die Leuchtkraft für diese Leuchter? Wer ist die Leuchtkraft von einer Gemeinde? Sind wir das selbst? Oder wird es uns von dem zuteil, der oder dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ohne den Herrn Jesus überhaupt kein Licht und keine Leuchtkraft sein können. Das zeigt sich auch in verschiedenen Aussagen des Wortes Gottes, wo der Herr Jesus auch sagt, ihr seid das Licht der Welt, aber das Licht geht von ihm aus, weil er auch selber sagt, ich bin das Licht. Und wer mir nachfolgt, wird nicht bleiben in der Finsternis. Und auch in den Sendschreiben später, wenn wir uns dann noch damit befassen, da sehen wir, dass der Herr Jesus sogar eine Gemeinde verwarnt. Wenn du nicht nach meinem Wort wandelst, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht Buße tust, was würde der Herr Jesus tun? Er sagt zu einer Gemeinde, dann werde ich den Leuchter aus deiner Mitte stoßen. Oder den Leuchter von dir stoßen. Wir können als Gemeinde nur leuchten, wenn wir uns ganz dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Wenn wir uns unter sein Wort stellen und wenn wir keine Kompromisse eingehen. Und genauso ist das auch in deinem und meinem persönlichen Leben. Da fängt es ja zuerst an. Wir verlieren unsere Leuchtkraft, wenn wir Abstriche von dem Herrn Jesus und seinem Wort machen. Er ist unser Licht. Wir verlieren unsere Leuchtkraft, auch wenn wir mancherlei Kompromisse eingehen. Das kann mit Sünde sein, das kann aber auch mit irgendwelchen geistlichen Kompromissen sein. Blicken wir nun wieder auf den erhöhten Herrn. Alles zeugt von seiner großen und herrlichen Majestät. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und wenn wir dieses Bild hier betrachten, dann sehen wir eigentlich nur Klarheit. Wir sehen Reinheit. Wir sehen Schönheit. Wir sehen auf diesen wunderbaren und großen Herrn. Wir haben hier die königliche Majestät vor Augen. Hier wird uns der Himmel geöffnet. Zugleich sehen wir aber auch in dieser Majestät den ewigen Richter. Einen unbestechlichen Richter. Einen Richter der völligen Wahrheit. Einen Richter der ewigen Gerechtigkeit. Und was sehen wir noch? Das scheint uns jetzt hier das Naheliegende zu sein. Wir sehen den hohen Priester. Den hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat. Inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohne glich, angetan mit einem langen Gewande und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Angetan mit einem langen Gewande. An wen erinnert uns das? Eigentlich an das Priestertum des Alten Testamentes. Ein Priester des Alten Bundes hatte ein langes, weißes Gewand, das bis auf den Boden reichte und den Priester ganz einhüllte. Zugleich lesen wir hier in Vers 13, dass der Herr Jesus hier so auf, dass der Johannes den Herrn Jesus so gesehen hat, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Dies wiederum ist wieder ein Hinweis auf das alttestamentliche Priesteramt. Im Alten Testament, da trugen zwar alle Priester Gürtel, ja, aber nur einer hatte einen goldenen Gürtel. Das war der Hohepriester. Der war mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Aber dieser Gürtel, der war nicht um die Lenden, sondern der ging um die Brust. Vielleicht war das schon damals ein Hinweis darauf, dass das Herz des hohen Priesters für Gott schlägt. Vielleicht ein Hinweis darauf, wie wertvoll es ist, dass der hohe Priester für das Volk vor Gott eintritt, dass er das Volk auf seinem Herzen trägt. Und so finden wir wiederum den goldenen Gürtel bei dem ewigen Hohenpriester, bei unserem Herrn Jesus. Dein und mein Hohepriester. Er ist es, der für dich und für mich eintritt vor dem himmlischen Heiligtum. Dadurch, dass er durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen ist. Ihm sei die Ehre und der Dank, der Preis und der Ruhm, dass er für dich und für mich am Kreuz ausgelitten hat, dass er für dich und für mich sein kostbares Blut vergossen hat und dass er sich für dich und für mich jetzt vor dem himmlischen Vater verbirgt. Wir lesen noch mehr von diesem wunderbaren Hohen Priester, von dem Sohn Gottes. Vers 14. Sein Haupt aber und seine Haare, die waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Seine Haare waren weiß wie Wolle. Und wenn wir das so ein bisschen aus der Schrift betrachten, dann wissen wir, Gott spricht mancherlei Dinge über die Haare aus. Auch gestern hat ein Bruder dem Herrn gedankt in den Gebeten, dass alle unsere Haare gezählt sind. Ja, das ist uns oft gar nicht bewusst. Und die Bibel zeigt uns auch, dass auch graues Haar eine Krone der Ehren sind. Sprüche 16,31. Graue Haare sind eine Krone der Ehren. Sie wird gefunden auf dem Wege der Gerechtigkeit. Eine Krone der Ehre. Wie viel mehr Ehre und Gerechtigkeit ist bei dem Herrn Jesus zu finden, wenn er hier weiße Haare hat, wie Wolle, wie Schnee? Wie viel Ehre und Gerechtigkeit ist mit dem Herrn Jesus zu finden? So alles in so vollkommener Weise. Viel mehr als nur graue Haare. Er hat eine herrliche Krone auf seinem Haupt. Eine Krone der Ehre und Gerechtigkeit trägt unser Herr Jesus auf seinem Haupt. Ehre, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, wenn wir diese Dinge allein sehen, da wollen wir immer wieder uns vor dieser großen Majestät verneigen. Ja, am liebsten wollen wir immer vor ihm niederknien, wenn wir sehen, wie wunderbar, herrlich und groß er ist. Und es ist ja auch so wunderbar, dass sich Johannes in dieser Schau nicht getäuscht hat. Nein. Wir würden vielleicht sagen, ach, der Johannes, der hat irgendwo so eine komische Vision gehabt. Ja, das kann ja jeder sagen, dass der Jesus so ausgesehen haben will. Aber das ist das Wunderbare, dass das Wort Gottes sich immer wieder auch an anderen Stellen bestätigt. Und deshalb hat uns ja auch der Matthias schon Daniel 7 gelesen. Daniel hatte diese Schau auch schon damals von dem Hochbetagten in Daniel 7, Vers 9. Wir können es nochmal aufschlagen. Daniel hatte auch diese Schau zum Throne Gottes hin. Und er sagt in Daniel 7, Vers 9, solches sah ich, bis Throne aufgestellt würden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Kleid war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Hier haben wir es wieder. Sein Thron waren Feuerflammen und seine Augen und seine Räder ein brennendes Feuer. Sein Kleid war schneeweiß, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron waren Feuerflammen und seine Räder ein brennendes Feuer. Und hier sehen wir schon in Daniel, dass derjenige dann auch Gericht halten wird. Hier haben wir auch den ewigen Richter vor Augen. Also Johannes konnte sich nicht getäuscht haben. Das Wort Gottes gibt es ganz genau bei Daniel wieder. Es passt eins auf eins. Seine Augen werden auch berichtet. Johannes sieht auch die Augen des Herrn Jesus. Er sagt, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Was zeigt uns das? Feuerflammen. Ich möchte sagen, dass das Augen sind, die alles durchdringen. Im Alten Testament heißt es auch, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Aber hier haben wir es eigentlich jetzt viel mehr mit dem zu tun, der in direktem Bezug zur Gemeinde steht. Und es zeigt, dass vor dem Herrn Jesus überhaupt nichts verborgen ist, auch nicht, was in seinen Gemeinden vorgeht. Wir sehen oft nur die Dinge vom Äußeren her. Wir können das nicht immer ganz genau beurteilen und sagen, wie sieht es innerlich aus, wie sieht das Geistliche aus. Aber der Herr Jesus, der durchschaut alles. Alles durchdringende Augen, Augen wie Feuerflammen. Seine Augen sehen das innere Wesen der Gemeinde. Seine Augen, die sehen auch deine und meine Herzenshaltung. Wie sieht es denn aus? Täuschen wir irgendwo was vor oder sind wir wirklich ganz dabei? Seine Augen, sie durchdringen dein und mein Leben. Das mag vielleicht einerseits erschreckend sein. Immer alles transparent vor dem Herrn. Andererseits vielleicht aber auch ein großer Trost. Er sieht uns alle Zeit, vor ihm ist nichts verborgen. Und auch wenn wir nicht mit ihm reden, so weiß er doch, wo wir uns befinden und wie es bei uns aussieht. Ist auch ein Trost, wenn wir vielleicht mal nicht so ganz zu ihm durchbrechen oder mal den Kontakt kurzweilig abgebrochen haben, so weiß er doch, er sieht, wo wir drinstehen und er weiß um die Angelegenheiten. Und er ist ja der Letzte, der uns nicht helfen würde, wieder auf den rechten Pfad zu kommen. Gehen wir weiter zu seinen Füßen. Was sagt Johannes von seinen Füßen? Er sagt in Vers 15, und seine Füße sind wie schimmerndes Erz im Ofen geglüht. Auch das ist wieder ein Bild für das Alte Testament. Ich würde es auf jeden Fall so hernehmen. Interessanterweise, wenn wir uns mit der Stiftshütte oder mit dem Tempel beschäftigen, der Brandopferaltar, der war mit Erz oder Kupfer überzogen. Die Geräte dazu für den Brandopferaltar, die bestanden aus demselben Material. Können wir im zweiten Buch Mose nachlesen. Und Kupfer, das kann schon ziemlich heiß werden. Und es wurde auch sicherlich ziemlich heiß, die Geräte und der Brandopferaltar selbst. Wenn man in die Nähe einer solchen Hitze kommt, oder auch das Brandopfer darauf gelegt hatte, da konnte nichts Unreines bestehen bleiben. Das mag vielleicht ein Bild der Prüfung und Läuterung sein. Diese Füße wie schimmerndes Erz in Ofen geglüht. Wir müssen unseren Glauben in dieser Welt bewähren. Bestand können wir nur haben, wenn wir an dem Brandopferaltar bleiben. Wenn wir unser Leben ihm hingeben. Und wir sehen auch beim Herrn Jesus, er hat sein Leben ganz hingegeben. Seine Füße, die haben die Feuerprüfung bestanden. Er ist für uns durch das Feuer des Gerichtes gegangen. Er hat an seinem Leib alle unsere Sünden hinaufgetragen auf das Holz. Er hat Füße wie schimmerndes Erz im Ofen geglüht. Ist alles komplett gereinigt und geläutert, Feuerprüfung bestanden. Seine Stimme dagegen, wie ist seine Stimme? Das möchten wir uns jetzt noch am Ende vor Augen halten. Johannes sagt uns hier, zuerst wird von einer Posaune gesprochen, aber danach sagt er, dass seine Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser. Seine Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser. In Vers 15 lesen wir das, oder in Vers 16 dann. Vers 15 am Ende. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Ich musste daran denken, wissen das, ein Rauschen vieler Wasser. Ja, da blubbert es überall so. Ich denke, es ist doch ein bisschen anders. Zumindest konnte ich mich gut daran erinnern, letztes Jahr, wo ich unterwegs war, zu dem Seelsorgeseminar, da war ich auch in der Schweiz und da musste ich auch von Deutschland nach in die Schweiz rüberfahren. Und da kommt man auch am Rheinfall vorbei, an Schaffhausen. Und da habe ich beim Zurückfahren gehalten und habe mir mal dieses gewaltige Naturschauspiel angesehen. Ein gewaltiger Wasserfall. Und von allen Seiten, da rauschte das Wasser diesen Fels hinunter. Es war wirklich ein gewaltiges Naturschauspiel, ein sehr vielfältiger Wasserfall und somit auch ein sehr vielfältiges Brausen und Rauschen. Und wenn man ganz nahe an diesen Wasserfall heranging, das war tatsächlich so laut, man konnte fast seine eigene Stimme nicht mehr hören. Man konnte sich damit gar nicht mit niemandem unterhalten. Es war einfach ein überwältigendes Getöse. Wenn Johannes hier vom Rauschen vieler Wasser spricht, wie gewaltig muss die Stimme des Sohnes Gottes sein? Ich stelle mir das buchstäblich so vor, wie so ein vielfältiger Wasserfall. So ganz anders, als der Herr Jesus in seinem Menschsein auf der Erde war. Wie so anders und erstaunlich muss eben auch der Eindruck für Johannes gewesen sein, als er diese Stimme gehört hat, wie das Rauschen vieler Wasser. Das war nicht mehr diese Stimme, die er vom Herrn Jesus auf Erden gehört hat. Und doch sagt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und der Jesus weiß ganz genau, wie wir seine Stimme hören können. Wie denn? Wir können sie zuerst aus dem Worte Gottes entnehmen. Da hören wir in unserer stillen Zeit auf den Herrn Jesus. Da redet er zu uns. Meine Schafe hören meine Stimme. Der Herr Jesus teilt uns auch vieles über Umstände und Lebenssituationen mit. Er kann sich auch über Glaubensgeschwister mitteilen. Der Herr hat mancherlei Möglichkeiten, wie ein Rauschen vieler Wasser. Aber höre hin auf dieses Rauschen. Höre auf den Herrn, was er dir sagen möchte. Es ist etwas Großartiges und Wunderbares, auch die Vielfältigkeit, in der sich immer wieder der Herr zeigt. Wir sind noch nicht ganz fertig mit aller Betrachtung, aber ich möchte an dieser Stelle zum Schluss kommen, mit der Betrachtung unseres wunderbaren und allmächtigen Herrn. Wenn wir allein diese Dinge sehen, die wir jetzt schon betrachtet haben, wenn wir ein wenig den Blick in diese Schau des Johannes bekommen haben, dann können wir eigentlich wirklich nur staunen über unseren großen und allmächtigen Herrn. Und wir können eigentlich fast nur, wie Johannes hier, zu seinen Füßen niederfallen aus Ehrfurcht. Mit was für einem großen Herrn haben wir es zu tun? Und das ist sehr, sehr gut, wenn wir uns das gut und tief einprägen, wie groß der Herr Jesus ist, wie allmächtig und auch wie gewaltig. Und deswegen auch kann man nur sagen, blicke nur auf Jesus. So wie es der Liederdichter sagt, ich möchte da zwei Strophen erwähnen zum Schluss dieser Predigt. Der Liederdichter Henry Burton schrieb in seinem Lied, blicke nur auf Jesus, Seele eil ihm zu. Der für dich gelitten gibt dir Fried und Ruh. Er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld. Blicke nur auf Jesus, traue seiner Huld. Und im letzten Vers sagt er dann in diesem Lied, einst wird's herrlich klingen, dort im Himmelsaal. Dann wirst du mitsingen bei dem Hochzeitsmahl. Doch bei allem Glanze, der dort ist bereit, blicke nur auf Jesus bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte mit uns auch beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben wieder einen Einblick bekommen in dein Wort. Wir durften sehen, Herr Jesus, wie groß, wie wunderbar, wie herrlich, wie gewaltig, wie heilig, wie gerecht und wie klar, Herr, du dich auch uns immer wieder vor Augen stellst. Herr, und wir müssen bekennen, es ist und bleibt immer wieder nur Stückwerk. Und oft lesen wir auch solche Dinge, wir können es gar nicht völlig erfassen, wir können uns es gar nicht in der rechten Weise verinniglichen. Hilf du, Herr, dass auch diese Predigt, die wir jetzt heute vernommen haben, einfach dazu beiträgt, dass wir noch mehr, Herr, deine Größe vernehmen, dass wir noch mehr, Herr, erkennen, was so ein gewaltiger und allmächtiger Herr du bist. Und es erstaunt uns immer wieder von Neuem, dass du dich mit uns kleinen und schwachen Menschen abgibst, dass du, Herr, auch in diese Welt gekommen bist, als dieser große und herrliche Herr, als diese gewaltige Majestät und hast dich so sehr erniedrigt, ja so sehr als Knecht, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. deinen Leib für uns dahingegeben hast. Und aus allen Sprachen, Stämmen, Völkern und Nationen, Herr, Menschen erkauft hast durch dein kostbares Blut. Herr, und du möchtest es heute noch tun. Vielleicht auch an diesem Tag. Vielleicht auch gerade in kommender Zeit. Wir denken auch jetzt noch an die Evangelisation. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du Gnade schenkst. Du gebrauchst schwache Menschen, um wieder andere Menschen zu dir zu führen. Vielleicht auch so eine ganz kleine Einladung, die bei den Menschen im Briefkasten landet. Hilf du, Herr. Wir möchten beten, dass du die Herzen öffnest und dass Menschen diese Einladung annehmen, dass sie den Mut bekommen, auch hier den Gottesdienst zu besuchen. Herr, wir möchten dafür einstehen und beten, dass Menschen gerettet werden, dass sie ihre Knie vor dir beugen und dass sie, Herr, dich noch als Retter erkennen, bevor du eines Tages ihr Richter sein wirst. Wir möchten dafür beten, dass Menschen, Herr, ein Verlangen danach haben, dir die Ehre zu geben. Es geht nicht zuerst um hier, um unsere Gemeinde, sondern es geht um dich, es geht um deine Ehre. Und dafür möchten wir einstehen, dass wir uns gebrauchen lassen, dass Menschen gerettet werden. Wir möchten beten auch für Peter Bronslik, dass du ihn ausrüstest. Er hat auch in dieser Woche eine Evangelisation. Wir möchten beten, Herr, dass du ihm Kraft gibst. Und dass auch dort, wo er ist, auch, Herr, Menschen sich rufen lassen zu dir. Wir möchten dir von ganzem Herzen dafür danken. Und wir möchten auch an alle diejenigen denken, die jetzt heute nicht hierher gekommen sind, die wir kennen. Herr, wir möchten beten, dass du auch ihnen nahe bist und sie segnest. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.